Ich weiß jetzt leider nicht, was euch gerade zurzeit beschäftigt, aber ich kann euch ein bisschen mitteilen, was mich gerade beschäftigt. Also jetzt im Sommer war es halt jetzt Israel, ich war mit meiner Familie in Israel. Ihr habt für die Sprechanlage gebetet und es hat wirklich alles geklappt. Es war sehr schwierig, dann in diesen arabischen Geschäften manchmal einen 6er Bohrer zu kriegen oder irgendwo gab es keine Schellen mehr, gab es dann nur 2 so. Aber ich habe es am Schluss geschafft und wir haben jetzt eine Videosprechanlage und das Tor ging automatisch auf und alle waren glücklich. Und jetzt dieses Wochenende hatte ich gestern Zeit mit meinen Kindern, das hat mich gestern beschäftigt. Und dann haben wir gedacht, ah, jetzt gehen wir noch auf den Flohmarkt. Herbolzheim war nicht mehr, dann sind wir nach Ettenheim, nach Wieler. Und dann Abkürzung durch die Reben, da war so, ich glaube, jeder hatte irgendwie, also jede Familie konnte was rausstellen, ne? Und das war so Flohmarkt im ganzen Dorf. Und dann halt Abkürzung und irgendwie zack, zack, schnell, schnell. Und irgendwie habe ich es geschafft, dass sich mein Auto gedreht hat und ich dann mit dem Hinterteil an so einem Rhein stand und nach hinten nicht mehr konnte und nach vorne haben die Räder durchgedreht. Und dann war es so klar, okay, der Tag ist gelaufen, ich sehe mich schon heimlaufen, heute wird es nichts mehr mit Flohmarkt und die Laune war im Keller, die Kinder waren schockiert. Und dann ging es keine 30 Sekunden, kam eine Gruppe mit 10 Wanderern vorbei auf mich zu und ich so, oh Mann, ist das peinlich, was sage ich denen? Und dann kam ein Fahrradfahrer und ich habe jetzt nicht gerechnet damit, dass die mir helfen, aber der Fahrradfahrer hat gesagt, ja, ich weiß, wie du da rauskommst, du musst vorne rechts eindrehen. Und dann hat er gesagt, und ihr schiebt jetzt alle hinten. Und dann ging es keine 10 Sekunden, haben die alle hinten geschoben, ich habe rechts eingedreht und ich war da wieder draußen, es war echt ein Wunder. Also was will ich damit sagen? Gott ist gut. Und das finden wir auch heute Morgen in der Bibel, Offenbarung 4. Und wir machen es so, dass wir jetzt die erstmal lesen, Offenbarung Kapitel 4, oder hören, anhören zusammen. Offenbarung Kapitel 4. Ich werde ein bisschen wiederholen und dann versuche ich zu dem Hauptthema heute zu kommen. Und das Hauptthema ist der Thron Gottes. Als vielleicht, ich weiß nicht, wie viele jetzt verstanden habt von Kapitel 4. Wenn wir alles verstehen wollen heute, brauchen wir vielleicht 3 Stunden. Aber ich möchte, dass ihr den Kern heute versteht. Das ist die Anbetung vor dem Thron Gottes, die da stattfindet. Das ist ein Blick in den Himmel. Aber vorher möchte ich noch das verstehen, warum wir die Offenbarung eigentlich brauchen als Gemeinde. Das ist ja irgendwie ein schwieriges Buch, aber die Offenbarung ist das einzig prophetische Buch im Neuen Testament für die Gemeinde. Also alles im Alten Testament ist ja für das Volk Israel und die Offenbarung ist für die Gemeinde und es heißt, dass sie die das hören und lesen, dass es denen zum Segen wird. Und der Kern der Offenbarung, das ist finden wir in Offenbarung 19, Vers 10. Da spricht jemand zu dem Johannes und der Johannes fällt nieder zu seinen Füßen, Offenbarung 19, Vers 10. Ich fiel nieder zu seinen Füßen, ihn anzubeten. Und er sprach zu mir, tu es nicht, ich bin dein und deiner Brüder Mitknecht. Das waren Engel, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung. Muss man zweimal lesen. Das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung. Das heißt, der Geist der Weissagung, also der Geist der Prophetie, ist das Zeugnis Jesu. Die Offenbarung ist ein prophetisches Buch von Gottes Reden und für die Zukunft. Und das Zeugnis der Prophetie ist der Das Zeugnis Jesu, aber es ist der Geist der Weisung. Also es geht um Jesu, es geht um ein Zeugnis für Jesus. In der Offenbarung geht es nur um Jesus. Das ist alles. So eigentlich einfach. Jetzt habe ich wieder meine PowerPoint. Kapitel 4. Und ich mache eine kurze Wiederholung. Geschrieben ist es ja an diese 7 Gemeinden in Asien, heutige Türkei. Die haben wirklich existiert. Und was man gemacht hat, man hat auch diese 7 Gemeinden als so Zeitepochen der Kirchengeschichte eingeteilt und dann ist die Gemeinde in Laodicea die letzte Gemeinde, also das betrifft uns. Dann geht es ja im Vers 1 darum, dass Johannes eine Vision hat von einem Hohenpriester und er nennt ihn Menschensohn und das ist ja dieses Bild von dem Priester, Jesus dem Priester, aber auch Jesus dem Richter der Welt, diese 2 Sachen tauchen hier auf. Weil der Menschensohn, das kommt von Daniel, ist eben der Richter auch. Also die Offenbarung ist ein Buch über den Hohepriester, also über Jesu Blut und was er für uns getan hat, also über Gnade. aber sie ist auch ein Buch des Gerichts, aber ein Gericht für die Welt. Dann ist dieses in Kürze, heißt, das geht alles recht schnell. Da hatten wir es von der Entrückung mal. Und hier hatte ich es letztes Mal von Laodicea, dass die sich ja Wasser holen mussten aus Hierapolis und dass das Wasser oft lauwarm war, bis es da war und dass es deswegen ausgespuckt hat. Und das ist eben das Prophetische für die Gemeinde in den letzten Tagen, dass sie lauwarm ist. Das sind diese Epochen der Kirchengeschichte. Hier sind diese Aquädukte, wo man das Wasser nach Laodicea reingeleitet hat. Davon hatten wir es letztes Mal. Offenbarung Kapitel 4. Jetzt kommt noch was Entscheidendes, um die Offenbarung zu verstehen. Kapitel 1, Vers 19. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Die Offenbarung teilt sich ein in drei Abschnitte. Was du gesehen hast, ist Kapitel 1. Was ist, Kapitel 2 bis 3. Was geschehen wird nach diesem, ist ab Kapitel 4. Heute sind wir bei Kapitel 4. Was geschehen wird nach diesem. Und wir sehen es dann in Offenbarung 4, Vers 1. Ich hörte eine Stimme und so weiter. Und dann am Ende, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Also genau das gleiche Wort wie in der Einteilung 1,19. Jetzt ab Kapitel 4 kommen wir in die Zukunft, was geschehen soll. Johannes, jetzt komme ich zu Kapitel 4, wird vom Geist ergriffen und hochgehoben in den Himmel. Er hört wieder diese Posaune. Diese Posaune ist Jesus. Kennen wir aus Offenbarung 1, Vers 10. Und er wird erhoben und sieht einen Thron im Himmel. Also Thron ist das Thema. Und auch um die Offenbarung und heute zu verstehen ist, die Offenbarung ist ein Buch, wo es nur um den Tempel geht. Deswegen verstehen wir so vieles nicht, und zwar der himmlische Tempel. Also in Hebräer spricht es ja von dem irdischen Tempel, aber es heißt, das ist nur ein Schatten von dem himmlischen. Der eigentliche Tempel ist im Himmel. Also um Offenbarung zu verstehen, müssen wir den Tempel ein bisschen verstehen. Johannes wird jetzt entrückt quasi in den Tempel. Das ist eine Darstellung des Tempels. Und zwar in das Allerheiligste. Also wir haben draußen den Vorhof, da haben wir das Heiligste und dann das Allerheiligste. Und im Allerheiligsten stand ja die Bundeslade in der Mitte. Und die Bundeslade wird auch als der Thron Gottes gesehen. Das heißt, Johannes wird an den Thron Gottes, an die Bundeslade herangeführt, in die Gegenwart Gottes. Johannes wird in den Himmel entrückt, in die Gegenwart Gottes. Da hinten ist das Allerheiligste, mit diesem Cherubim, wo die Gegenwart Gottes war. Wir sehen so Sachen wie die sieben Fackeln zum Beispiel, das steht für diesen siebenarmigen Leuchter. Oder dieses Meer, was wir gehört haben. Das ist diese bronzene Schale, die steht außerhalb dann, die wie Glas ist, also da spiegelt man sich drin. Das sind alles so Begriffe, die hier auftauchen, die Posaune. Und jetzt steigt man ein bisschen ein. Alsbald wurde ich ergriffen vom Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel. Und auf dem Thron saß einer, und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und der Sarder. Und ein Regenbogen war um den Thron anzusehen, wie ein Smaragd. Das hier ist der Regenbogen, Smaragd war grün. Der Jaspis, das war früher ein Halbedelstein, aber eigentlich ganz früher war es ein Diamant. Das ist das, was wir in Offenbarung 21 finden. Und diese Sachen repräsentieren Gott, Gottes Eigenschaften. Der Jaspis repräsentiert die Härte Gottes. Diamant ist das Härteste, was es gibt. Gott ist der Höchste, den es gibt. Er sagt, was sein soll. Er sagt, was gerecht und ungerecht ist. Der Sard ist eher so ein roter Stein. Sieht man ja nicht so gut, aber der hat wie so ganz viele Gefäße. Und es steht für dieses Blut und dafür, dass Gott Mensch wird. Und hier kommt wieder diese Tempelsprache. Also wenn wir zurückgehen in Mose, der Hohepriester, der erste Stein, den er an seinem Gewand hatte, war der Sarder. Und der letzte Stein ein Jaspis. Also auch hier wieder dieses Bild vom Hohenpriester. Der Regenbogen als auch ein Zeichen dafür, dass Gott treu ist, dass das, was er sagt, geschieht. So sah das ungefähr aus, die 24 Ältesten, der Thron Gottes, Gott kann man nicht sehen, und diese vier Wesen. Ich versuche das zu erklären. Ich sage vielleicht noch ein paar Sachen, einmal eben zu den 24 Ältesten und zu den vier Wesen, dass man noch ein bisschen verstehen, was da im Himmel abgeht. Aber ich zeige euch jetzt nicht mehr all die PowerPoints zu viel. Also wir haben die 24 Ältesten und das ist eigentlich auch relativ einfach, die repräsentieren aus meiner Sicht die Gläubigen aller Zeiten. Wir müssen verstehen, dass David hatte ja Älteste eingesetzt, also in der Priestergarde, und es waren 24 Älteste da eingesetzt und die hatten immer eine Woche Dienst im Tempel, ne, zwei Wochen eigentlich. Also es waren immer so Priesterfamilien und über jeder Priesterfamilie war ein Ältester. Wir sehen das da im Neuen Testament, also der Vater von Johannes, der hatte ja gerade Dienst, als sie da im Tempel waren. Das waren dann quasi 48 Wochen, die 24 Ältesten waren diese Familien eben, da hatten die Dienst. Und dann gab es ja noch die drei großen Feste, das Pfingstfest, das Schawot, das Pessach und was war das dritte? Das Wochenfest, glaube ich. Und bei diesen Festen mussten immer alle Priester da sein, alle Ältesten. Das heißt, nehmen wir mal das Pessach, wenn das Pessachfest war, mussten ja alle Israeliten nach Jerusalem reisen zum Tempel. Und da waren dann alle 24 Ältesten mit ihren Priesterfamilien da und haben gedient am Tempel. Also wenn, das heißt, alle waren da. Was Johannes also sieht, ist, dass alle da sind. Und wenn wir jetzt diese Vision nehmen, Johannes wird in diesen Himmel entrückt und alle sind da. Das heißt, für mich stehen die 24 Ältesten für die Gläubigen aller Zeiten. Wir sind König und Priester und das repräsentiert, glaube ich, alle Gläubigen. Das heißt, das ist ein Bild in die Zukunft, wo die Gläubigen schon im Himmel sind, quasi, was hier geschieht. Und was machen die 24 Ältesten? Sie geben Lobpreis dem, der auf dem Thron sitzt. Offenbarung 4. Lass uns nochmal den... Es gibt ja so zwei Arten zu predigen. Eine heißt Inspiration, eine heißt Information. Manchmal kriegt man nur Information. Jetzt habt ihr viel Information. Jetzt versuche ich noch ein bisschen Inspiration reinzukriegen. Vers 4, da waren die 24 Ältesten. Dann ging da Blitze aus und Donner und Fackeln. Die sieben Geister Gottes, die werden auch in Jesaja 6 beschrieben. Dann diese vier Wesen, das sind so Engelwesen, die repräsentieren Wesenszüge Gottes. Und diese vier Engelwesen, diese vier Gestalten mit den Flügeln und mit den Augen, die rufen: Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der war und ist und der da kommt. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß, und beteten den an, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen. Das sind jetzt die 24 Ältesten, die ihre Kronen niederlegen. Herr, unser Gott, sprechen sie, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Die 24 Ältesten, das sind die Gläubigen, die hier anbeten im Himmel, und das ist eine Vision der Zukunft. Und sie legen diese Krone, die sie hier im Leben gekriegt haben und erreicht haben, wir kriegen ja die Krone des Lebens, die legen sie nieder, um anzubeten vor dem Thron, indem sie sagen: Dir sei Preis und Ehre und Kraft, denn du bist würdig, das zu nehmen. Und jetzt ist die Frage, was hat denn das für uns für eine Bedeutung? Das Thema heute ist ja Anbetung und hier geht es um den Thron Gottes. Und ich versuche das jetzt irgendwie in unseren Alltag zu integrieren. Und dazu zitiere ich C.S. Lewis. Der hat ein Buch geschrieben über die vier Lieben. Und das passt eigentlich ganz gut zum Thema Anbetung. Das Erste, was er gesagt hat, es gibt die Bedürfnisliebe. Also jeder hat ein Bedürfnis nach Anerkennung, Wertschätzung oder geliebt zu werden. Also er sagt quasi, wir brauchen Liebe. Das Zweite, was er sagt, ist die Hingabeliebe. Das heißt, jeder Mensch sehnt sich eigentlich danach, auch Liebe zu geben. Also das erfüllt uns, wenn wir jemandem anderen was helfen können. Und da gibt es eine Geschichte von einem Mann, der im Krieg ist, im Schlachtfeld, und sein Freund wird vorne angeschossen an der Front. Und er sagt zu seinem Kommandeur, lass mich bitte hingehen, ich möchte ihn retten. Und der Kommandeur sagt, vergiss es, du wirst selber angeschossen und du wirst auch sterben. Aber er sagt, es ist egal, ich muss zu meinem Freund. Und er überredet den Kommandeur und er geht hin zu seinem Freund und trägt ihn zurück. Und kurz bevor er an Schützengraben zurück flüchten kann, wird er auch angeschossen. Und es sagt der Kommandeur jetzt zu ihm, und hat sich's jetzt gelohnt? Und er sagt, ja, es hat sich gelohnt, weil mein Freund hat zu mir gesagt, ich wusste, du würdest kommen. Und das ist Hingabeliebe. Das erste war Bedürfnisliebe. Hingabeliebe, wir brauchen das, dass wir wie so Helden oder dass wir was haben, wo wir uns investieren können. Dann geht es weiter, er nennt es Bedürfnisfreude. Ich weiß nicht, ob das gut übersetzt ist jetzt aus dem Englischen. Oder Bedürfnisliebe, also wir freuen uns an schönen Dingen. Wo wart ihr jetzt im Urlaub dieses Jahr oder wart ihr gar nicht? Gab es da Momente, wo ihr euch über was sehr gefreut habt? Das nennt er Bedürfnisfreude und sagt, es gibt so Dinge, da freuen wir uns dran. Und dann wandelt sich das um in so eine Wertschätzungsfreude auch. Also, dass wir irgendwo sitzen im Urlaub, jetzt weiß ich wirklich nicht, wo ihr wart, am Meer, dass das Meer rauscht und die Sonne gerade untergeht und gerade vielleicht ein Fisch für uns gekocht wird und vielleicht auch die Kinder schlafen, wenn sie noch klein sind. Und dass das eine Freude uns bereitet, wenn wir etwas haben, weil wir das wertschätzen, weil wir merken, oh, ist das toll, das erfreut unser Leben. Und das können viele Dinge sein, Urlaub wäre jetzt eins, oder wir freuen uns an anderen Menschen oder an schönen Dingen, an Blumen oder an unserem Ehepartner. Und jetzt geht er einen Schritt weiter und sagt, es gibt noch was Höheres wie die Wertschätzungsfreude, nämlich die Wertschätzungsliebe. Jetzt gehe ich nochmal zur Wertschätzungsfreude. Zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwo ein schönes Stück Natur sehen, wir gehen laufen, geht ihr als mal laufen am Wochenende und ihr lauft auf den Ettenheimer Berg oder so und ihr guckt in die oberrheinische Tiefebene. Dann erfüllt es auch unser Herz und es entsteht so eine Wertschätzung. Aber wenn wir nach Hause gehen, dann ist das wieder weg. Das bleibt noch mal kurz, aber das verklingt so. Aber es gibt noch was Höheres und das ist die Wertschätzungsliebe. Nämlich, dass wenn wir da oben stehen, auf dem Ettenheimer Berg oder auf dem Ringsheimer und in die oberrheinische Tiefebene gucken, dass in uns so eine Wertschätzung entsteht für das, was wir gerade sehen, aber dass dann noch was Höheres kommt, nämlich dass wir anfangen, das in ein Gebet zu münzen, indem wir sagen, boah, und da gibt es Gott und der hat es gemacht. Und C.S. Lewis sagt, dass die Wertschätzungsliebe die höchste Form der Liebe ist, weil sie und die höchste Form der Erfüllung und das Tiefste, was wir vollbringen können, weil es unsere tiefste Sehnsucht erfüllt. Wir sehen etwas, wir sehen darunter, sehen diese Berge, wir sehen bis Frankreich, wir empfinden diese Wertschätzung, sagt, boah, ist das toll, das berührt und bewegt mich. Und wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter und sagen, Gott, ich danke dir, dass du das gemacht hast. Und ich danke dir, dass ich das haben darf. Und das stillt unsere tiefste Sehnsucht. Und das sind die tiefsten Momente. Und das, sagt er, ist Anbetung. wenn wir Wertschätzungsliebe haben, wenn Gott uns begegnet durch etwas und seine Liebe zu uns kommt. Und wir können nicht das Meer umarmen oder die oberrheinische Tiefebene, aber wir können Gott umarmen. Wertschätzungsliebe, sagt er, ist das, wenn wir eine Frau anhimmeln oder einen Mann verehren. Das ist diese Wertschätzungsliebe. Und jetzt kommt der Punkt, wir können ja nicht immer diese Situationen in unserem Leben schaffen, dass wir jetzt irgendwo schön am Meer sind oder einen schönen Sonnenuntergang sehen. Weil im Alltag sind die Situationen nicht da. Und die Bibel sagt uns aber, dass es ja darum geht, Gott im Alltag auch anzubeten. Und Gott möchte jetzt quasi, dass wir im Alltag diese Wertschätzungsliebe für ihn empfangen. Und das ist wirklich Anbetung. Also Anbetung findet ja eigentlich nicht hier statt und auch nicht in Kirchengebäuden. Das ist eigentlich ein Problem, was schon mit dem Tempel angefangen hat, dass man dieses heilige Gott, diesen heiligen Gott nur in der Kirche angebetet hat, aber im Alltag eigentlich nicht mehr. Und die katholische Kirche hat das über Jahrhunderte weitergeführt und hat vermittelt, dass man Gott sonntags in der Kirche anbetet. Und im Hauskreis und da, wo man sich halt trifft, aber im Alltag, da wo ich gerade Stress habe, da ist Gott nicht drin. Und jetzt geht es aber darum, die Bibel fordert uns heraus, dass wir Gott anbeten in allen Situationen. Das heißt, wahre Anbetung, wo wir zu dem Thron Gottes kommen, die ist nicht im Heiligtum, im Tempel, sondern die findet im Alltag statt. Und zwar am Montagmorgen, ich rede immer vom Montagmorgen, aber und zwar indem wir am Montagmorgen sagen, Jesus, indem wir aufstehen und sagen, Herr Jesus. Weil das Phänomen ist ja, wie kommen wir denn zu diesem Gnadenthron im Alltag? Über Jesus, weil es heißt ja in Hebräer, dass er quasi diesen Zugang zum Gnadenthron geschaffen hat und dass wir jetzt durch Jesus freien Zugang haben. Also der Gnadenthron, das ist die Gegenwart Gottes. Das heißt, wenn ich montagmorgens aufstehe und sage, Jesus, Jesus, dann komme ich durch Jesus zum Thron Gottes, in die Gegenwart Gottes. Und Jesus hat ein Verlangen und er streckt uns unsere Hand hin und sagt, guck mal, ich liebe dich. Und was ich möchte, ist, dass du in diese Beziehung kommst mit dem Vater, der da sitzt auf dem Thron. Und was ich gemacht habe durch mein Blut, ist, dass ich diesen Weg gemacht habe. Also dieser Sühnedeckel, der da auf diesem Thron war, auf diesem, wo die Cherubim waren, auf der Bundeslade. Jesus sagt irgendwann, er ist der Sühnedeckel und dass durch sein Blut wir Zugang haben zu dem Vater, zu dem Thron Gottes. Und das ist wirkliche Anbetung, wenn wir in unserem Alltag über Jesus zu dem Thron Gottes kommen, dann ist unser Leben ist Anbetung. Dann können wir auch ohne einen Tempel und ohne das schöne Meer und den Sonnenuntergang anbeten. Selbst wenn es vielleicht Situationen sind, die nicht so toll sind. Wenn wir wissen, dass Jesus uns seine Hand hinstreckt und sagt, guck mal, hier ist meine Hand. So wie bei dem Bild von Michelangelo, wo Gott dem Adam die Hand hinstreckt. Adam lässt die Hand so hängen und Gott öffnet seine Hand. Und Jesus sagt, guck mal, hier ist meine Hand. Und ich möchte mit dir in eine Beziehung treten. Also es geht immer um Beziehung, auch im Buch der Offenbarung. Und in dieser Beziehung möchte ich mit dir reden. Also Gott hat ja auch vom Gnadenthron, also von diesem Sühnedeckel zu Mose geredet. Ich möchte mit dir reden, weil ich möchte eine Beziehung mit dir haben. Und wir dürfen sagen, Jesus, Jesus, wir dürfen anfangen, Jesus anzubeten und über Jesus da hinzukommen. Da, wo du gerade stehst, in deinem Alltag, da, wo es gerade auch der Schuh drückt, darfst du Jesus mit reinnehmen. Er streckt seine Hand hin. Als ich in Israel war, habe ich ja da diese Sprechanlage montiert, bin durchs arabische Viertel gefahren. Einmal wollte ich, dass sie mein Auto waschen, habe ich das versucht auf Arabisch zu erklären, da haben die auch irgendwas gewaschen, aber ich konnte ja nichts sagen. Dann habe ich es aus Versehen dem Falschen das Geld gegeben und der hat gedacht, das ist Trinkgeld. Und zwar aber alles auf Arabisch, war immer schwierig. Auf jeden Fall habe ich dann, weil ja mittags haben wir einen kurzen Ausflug gemacht, habe ich immer nachts an dieser Sprechanlage gearbeitet. Ich musste ja Twisted Pair Kabel noch finden und das habe ich nirgends gefunden. Und dann war es einfach viel und ich war komplett allein, ich konnte auch niemanden fragen. Und irgendwann überkam mich so ein Gefühl von wie Einsamkeit, dass ich komplett auf mich alleine gestellt bin. Und dann weiß ich noch, wie ich da abends im Bett lag und irgendwie einfach gesagt habe, Jesus, Jesus, Jesus. Und ich habe dann was erlebt, was ich nie erlebt habe, dass plötzlich war Jesus mir ganz nahe. Er kam ganz nah zu mir und er hat zu mir gesagt, oder ich kann es eigentlich nur als Gefühl beschreiben, er war mir so nah und alle Einsamkeit, das war plötzlich wie weg. Und ich habe gemerkt, noch nie ist mir im Leben jemand so nahe gekommen wie Jesus jetzt gerade in diesem Moment. Und er hatte irgendwie, das war plötzlich alles weg, es war so eine Ruhe und so ein Frieden drin und Jesus war da. Anbetung ist nicht irgendwie, dass wir jetzt nur Lieder singen oder irgendwie Gott irgendwo anbeten, sondern Anbetung heißt, dass wir eine tiefe Verbindung, eine tiefe Beziehung mit Jesus uns darauf einlassen, dass wir diese Hand, die er streckt, annehmen. Und dass Jesus zu uns sprechen darf, dass er, Anbetung ist ja auch nicht, was man was erklären kann, das ist auch ein Gefühl, dass er mit uns in Verbindung treten kann. Jesus ist eine Person und Jesus ist dieser Weg zum Thron Gottes, zum Vater. Und deswegen beten wir zu Jesus und deswegen mache ich euch heute Morgen Mut. Bringt mal Jesus rein in diese Situation, ruft ihn mal an und er wird kommen und bleibt da mal dran und sagt, Jesus, hilf mir mal. Ich habe da gerade Stress mit meinen Kindern oder ich habe gerade irgendeine Situation im Alltag, da komme ich nicht mehr klar. Jesus, hilf mal. Führ mich mal in dieser Situation zum Thron Gottes und was hat denn der Vater zu sagen? Und was hat denn Jesus da zu geben auch? Da passiert was. Und ich mache euch Mut eben anhand der Offenbarung. Der Geist der Prophetie ist der Geist Jesu. Es geht um Jesus. Vielleicht können wir auch gerade jetzt so im Übergang zu Jesus beten. Es geht wirklich nur um Jesus, Jesus Christus. Und er ist jetzt hier, sagt er. Und er kam und er hat den Weg bereitet zum Vater. Und wir dürfen ihn anbeten, wir dürfen mit Wertschätzungsliebe Danke sagen. Danke, Jesus. Anbetung ist diese Wertschätzung. Und Anbetung ist Jesus. Herr Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist und ich danke dir, dass du an jedem einzelnen Herz wirkst. Und ich danke dir, dass du auch kommst irgendwie mit Kraft, dass du da bei uns was bewegst in dieser Beziehung. Und ich bitte dich, dass du heute Morgen Herzen erreichst und mit Menschen in Beziehung trittst, mit uns. Bitte ich, dass du gerade jetzt redest, dass du wirkst durch die Kraft deines Geistes. Und ich bitte dich, dass du uns im Alltag zum Thron des Vaters führst, wo wir den Vater anbeten können. Herr Jesus Christus, wir beten dich an heute Morgen. Wir erheben unsere Hände innerlich oder äußerlich. Und wir beten dich an, Jesus. Du bist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Du bist der Erstgeboren, du bist das Ebenbild des lebendigen Gottes. Du bist der Anfang, du bist das Wort. Du bist ein König, ein Priester für uns. Du bist auch dieser Sühnedeckel und du hast den Weg freigemacht zum Thron Gottes. Jesus, ich erhebe deinen Namen heute hier in unserer Mitte. Wir wollen dich verehren und dich anbeten und dich groß machen, Herr Jesus Christus. Du bist Jeschua, du bist unser Retter. Du bist der Heilige, abgesondert von dieser Welt und hast uns abgesondert, um heilig zu sein für dich. Herr Jesus, du hast gesagt, du bist bei uns alle Tage, bis ans Ende der Welt. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du in unseren Alltag rein möchtest und ich bitte dich, dass wir das zulassen, dass wir das erlauben und dass wir auch einen Blick dafür kriegen, dass du ja da bist und dass wir dich anrufen können. Herr Jesus, du bist der Höchste, es gibt keinen höheren Namen als dein Namen. Und es gibt keinen anderen Namen, in dem Heil ist, als außer in dem Namen Jesus Christus. Kein anderer Name. Niemand in dem Universum und kein anderer kann uns das geben, was du gibst. Wir beten dich an, Herr Jesus, heute Morgen. Dank sei dir für das, was du gemacht hast.